davon gehört im Wochenspruch, dass da etwas kommt, dass da jemand kommt. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das Thema, um das es geht, ist Geduld. Gestern hatten wir den englischen Gottesdienst, hatten wir ein bisschen technisch Probleme und haben dann erst Viertelstunde später den Gottesdienst beginnen können. Und dann bin ich nach vorne gegangen und habe gesagt, so, unser heutiges Thema ist Geduld. Vielen Dank, dass ihr mitmacht. Geduld, und zwar nicht allgemein, da könnte man jetzt viel drüber reden, ob man eher geduldig ist oder eher nicht so, oder ob dein Gebet ist, Herr, schenkt mir Geduld, aber bitte schnell oder so, ne? Gibt es diese kleinen Gags. Aber einige Verse mit einer sehr spezifischen Geduld, die ein Ziel vor Augen hat. Und das lesen wir in Hebräerbrief Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Hebräer 5, 7 bis 9. Und der Autor des Hebräerbriefs, den wir nicht namentlich kennen, schreibt: So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Amen. Seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn. Also eine Aufforderung zur Geduld mit einem konkreten Ziel vor Augen, wie ich es eben gesagt habe, nämlich Jesus kommt wieder. Das ist das, was Christen durch die Generationen bekannt haben. Das ist das, was Jesus selbst angekündigt hat. Ich gehe jetzt weg, aber ich werde wiederkommen. Wir haben diese Szene, die immer so einen gewissen Humor hat, am Himmelfahrtstag. Jesus wird in einer Wolke aufgehoben, weg von seinen Jüngern, und die stehen da und gucken noch hinterher. Und dann steht ein Engel hinter ihnen, und ich stelle mir mal vor, dass der ihn so auf die Schulter tippt und sagt: Was steht ihr da und guckt zum Himmel? Was ja eine ziemlich interessante Frage ist in dem Setting. Das, wo sollen wir jetzt sonst hingucken? Und sagt dann: Genauso wird er wiederkommen. Und jetzt gibt es aber was zu tun zwischendurch, und das ist das ganze Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Er wird wiederkommen. Die verschiedenen Autoren der Bibel sprechen da immer wieder davon. Es wird dann nicht so sein, gibt es manchmal so Romane, wo dann davon die Rede ist, Jesus guckt mal, so ist mal wieder inkognito auf der Erde unterwegs, um mal nach dem Rechten zu sehen und gucken, ob ihn diesmal einer aufnimmt oder so. Das ist ganz, ganz nett, und da kann man manches dran veranschaulichen. Aber die Bibel sagt, wenn er kommt, dann wird es deutlich sein. Dann wird es nicht im Verborgenen sein, dann wird es nicht ein Kind in der Krippe sein, wo erstmal keiner von was mitkriegt. Bis auf ein paar Hirten und dergleichen, sondern alle werden ihn sehen, wie ein Blitz vom Osten zum Westen. Und es wird sehr deutlich sein. Er kommt. Und unser Autor sagt jetzt: Ja, aber jetzt habt Geduld. Und mein erster Punkt ist schlicht Geduld mit Fragezeichen. Ich mich gefragt habe, ist das was, wo du Geduld brauchst? Ist das überhaupt eine Ermahnung, die bei dir und bei mir auf ein Bedürfnis trifft, sozusagen? Also du ermahnst ja jemanden, was zu tun, was er sonst nicht tut, ne? Und ich hatte gestern jemanden, da musste ich schnell in die Stadt, und da fuhr jemand auf der Landstraße vor mir mit 50. Dem hätte ich jetzt nicht ermahnt, fahr mal ein bisschen sachte. Ja, logisch, sondern dabei, mach mal ein bisschen Stoff hier. Und er sagt, sei geduldig, was das Kommen des Herrn angeht. Und geduldig, wozu brauchst du Geduld? Geduld brauchst du bei etwas, wo du ungeduldig bist. Das ist jetzt nicht so raffiniert heute. Das ist was, wo du eine große Sehnsucht hast, wo du es nicht abwarten kannst, dass es soweit ist. Oder vielleicht in einer schwierigen Situation bist du ungeduldig, dass es endlich vorbei ist. Das gibt es natürlich auch. Ja, also das, dann ist das Ersehnte eben, dass das nicht mehr da ist. Also, Kind wartet auf Weihnachten. Vielleicht manche Hausfrau wartet darauf, dass Weihnachten rum ist. Dieses Jahr ist alles anders, aber ihr kennt das Konzept. Oder die Braut wartet auf die Hochzeit. Oder dergleichen. Ja, du kannst das mühelos fortsetzen für dich, dass es Dinge gibt, auf die du sehnsüchtig wartest. Und wo dann vielleicht die Ermutigung, Geduld zu pflegen, möglicherweise nervt, aber auf jeden Fall angemessen irgendwo ihr Ziel trifft. Ja? Dann gibt es andere Dinge, die locken, die jucken dich eigentlich gar nicht. Da brauchst du nicht, dass einer dir sagt, du sollst mal geduldig sein. Also wenn du dich nicht für Fußball interessierst und dann sagt dir jemand, sei geduldig, die Bundesliga geht bald wieder los oder die WM kommt oder die EM kommt dann doch noch irgendwann, sagst du, ja, da muss ich keine Geduld für aufwenden, weil mir das sowieso egal ist. Ja, versteht ihr das Konzept? Ich spare euch weitere Beispiele, ich kriege das mit. Und jetzt die Frage, nochmal, die Aufforderung war, seid geduldig zum Kommen des Herrn. Die Frage an dich, brauchst du dafür Geduld? Also ist das, dass Jesus wiederkommt, wo ich eben nochmal drüber gesprochen habe, etwas, was du ungeduldig erwartest? Das wäre ja die logische Voraussetzung. Wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, kennst du das vielleicht, dass ich das durchaus verschieben kann, dass das unterschiedlich sein kann. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, dann denkst du vielleicht, Jesus, jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit für dich zu kommen. Wir haben das immer so halb im Scherz gesagt, so kurz vor der Hebräischprüfung im Studium ging immer das Gebet für eine schnelle Wiederkunft Christi nach oben, so möglichst bitte noch vor der Klausur. Umgekehrt, wenn du auf deine Hochzeit zugehst, nicht auf deine Hochzeitsnacht zugehst, also Jesus, jetzt die Woche muss nicht unbedingt sein, kannst dann danach kommen oder so. Und das gibt es im Persönlichen. Ja, du sitzt auf dem Zahnarztstuhl und du siehst in sich nah an und denkst, Jesus, bitte jetzt Entrückung oder so. Hat bisher dann nicht geklappt. So ist das auch in der Kirchengeschichte, jetzt nicht nur im Leben von Einzelnen, dass in Situationen, wo die Kirche Jesu in großer Not war, wo große Verfolgung war zum Beispiel, oder heute in Gegenden, wo es große Verfolgung gibt, dass dieser Gedanke, Jesus kommt bald wieder, sehr präsent ist. Und das ist übrigens interessant, sogar in der Theologiegeschichte, also wann sind bestimmte theologische Ideen aufgekommen? Ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass in Zeiten, wo der Druck von außen sehr groß war, dann Theologien, die das sehr stark ausgemalt haben, wie das ist, wenn der Herr wiederkommt und so, sehr beliebt waren, weil dass man sich darum viel Gedanken gemacht hat. Während in Zeiten, wo alles läuft, wo man so sein Leben hat, wo die Kirche ganz gut dasteht und die Gesellschaft auch, ist die Dringlichkeit nicht unbedingt da. Ja, der Herr wird wohl irgendwann kommen, das steht da. Aber so im Moment kommen wir auch ganz gut zurecht. Gibt es so ein altes Lied von Manfred Siebald, wer das noch kennt. Ne? Wir haben uns gut hier eingerichtet und wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Da, wo dein Leben so läuft, da kannst du an diesem Punkt sein. Und ich muss selber sagen, dass ich jetzt nicht jeden Tag auf Knien bete, Herr, bitte heute noch. Es ist vielleicht dann weiter weg, wenn man so sein Auskommen hat. Und ja, es kann sein, dass es dir ganz anders geht, aber ich vermute, dass das in unserem Setting hier recht verbreitet ist. Und dann kommt der Hebräerbrief und sagt, seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Und dieser erste Punkt, in dem ich hier bin, ist eigentlich, soll eine Ermutigung für euch sein, ein bisschen ungeduldiger zu sein. Ein bisschen paradox, ne? Aber ich glaube, ich bin in der Spur von dem, was der Hebräerbrief hier sagt. Sagt also erstmal die Sehnsucht zu wecken, Und ich glaube, der Punkt dabei ist, dass wir sehen, es geht hier nicht um irgendeine theologische Idee. Also irgendwer hat gesagt, das ist so, kommt im Glaubensbekenntnis vor, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir sind gute Christen, dann glauben wir, dass das wohl stimmt. Aber so, es juckt uns sonst nicht weiter. Es ist auch nicht nur so ein Hobbythema für so theologische Freaks. Ja? Ich will niemandem zu nahe treten. Aber es gibt Leute, die können sich damit Tage und Wochen und Monate mit irgendwelchen Schaubildern und Schautafeln und Pfeilen, die nach oben und nach unten und seitwärts zeigen und da ist die Entrückung und da sind die 7 Jahre und da ist der erste Thron und der zweite Thron und so weiter. Falls ihr damit noch nie zu tun hattet, lasst euch nicht verwirren jetzt, aber manche stürzen sich da richtig rein. Und die anderen denken dann ja, okay, so nach dem Motto, wer Spaß dran hat, aber ist nicht so mein Thema. Aber es geht nicht um irgendwelche theologischen Ideen, es geht nicht darum, ob das dein Thema ist, sondern im Kern geht es um den, der da kommt. Dein, wenn du zu Jesus gehörst, dein Freund, dein Erlöser, dein König kommt. Er hat sich auf den Weg gemacht. Und vielleicht hast du Momente gehabt auf deinem Weg mit Jesus, wo du das Gefühl hattest, du bist ihm ganz nah. Also du glaubst, dass du ihm nah bist, aber es gibt Momente, wo du das spürst, wo es sich so anfühlt, als wenn er seine Arme um dich legt und dich freundlich anschaut. Und dann kommt ein Tag, wo er dich tatsächlich von Angesicht freundlich anschauen wird und du ihn ansehen kannst, wo er tatsächlich seine Arme um dich legt, wo wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Und das nicht mehr irgendeine Metapher für irgendwas ist oder eine Beschreibung für irgendein Gefühl, sondern ganz real und greifbar, buchstäblich. Und er wird über alles überstrahlen. Wir haben das neulich von Sabine Bocke gehört, das neue Jerusalem, wo es keine, das ist dann wieder eine Bildsprache, aber wo es keine Sonne mehr geben wird, weil das Lamm, weil Jesus so hell strahlt. Ihre Leuchte ist das Lamm, heißt es da in Offenbarung 21. Es ist so herrlich. Und das ist das, was auf uns zukommt. Und das ist das, worauf wir zugehen. Und ja, das ist der, der uns liebt, der dich liebt. Es gibt einen anderen Abschnitt in der Bibel, über den ich zugegebenerweise noch nie gepredigt habe, der für diesen zweiten Advent vorgeschlagen war. Das ist im Hohelied Salomos. Nicht so ein häufig gepredigtes Buch. Und Hohelied 2, Vers 8. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund, mein Geliebter kommt. Das ist die Botschaft, wenn es darum geht, dass der Herr kommt. Und wir dürfen uns darauf freuen. Wir dürfen ruhig ein bisschen ungeduldiger werden im Blick darauf. Amen. So, aber jetzt sagt uns der Hebräerbrief, seid geduldig zum Kommen des Herrn. Und es geht los mit so. So seid nun geduldig. Andere Übersetzung, darum seid geduldig. Und dann wäre es jetzt nochmal interessant zu gucken, okay, warum findet er denn, dass wir geduldig sein sollen? In welchem Zusammenhang sagt er das denn? Und das ist vielleicht ganz interessant, der Zusammenhang, da geht es eigentlich um soziale Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Das ist vielleicht ein bisschen ein Schwenk im Thema, aber es gehört genau hier rein. Kapitel 5 im Jakobusbrief, ich habe Hebräerbrief gesagt, ne? Ich erzähle die ganze Zeit vom Hebräerbrief. Endlich hat er es kapiert. So, und ihr lest die ganze Zeit Hebräer 5 und wundert euch. Also, ich nehme alles zurück, nur nicht, was ich gesagt habe, aber nur die Verweisstelle. Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Ich habe sie euch ja vorgelesen. Ihr habt euch gewundert, was das für eine sonderbare Übersetzung ist. Das können wir alles schneiden. Und also, es stimmt alles, was ich gesagt habe. Es steht nur woanders. Das ist, wenn man mit Predigten zu tun hat und Prediger, Predigten beurteilt, ist immer, gibt es die Unterscheidung, ist das jetzt schriftgemäß, was du sagst? Also wenn ich, als ich angefangen habe zu predigen, habe dann von dem Olaf, den manche kennen, Feedback erbeten, dann sagt er, ja, war biblisch. Ich sage, ja, okay, toll, das ist schön, aber das hatte ich eigentlich fast, als junger Theologiestudent setzt man das ja voraus. Die andere Frage ist, ist es textgemäß? Ja, also die Wahrheit entspringt der Bibel, aber vielleicht nicht unbedingt dieser Passage. So war das jetzt eben gerade. Aber wenn ihr Jakobus 5 lest, dann wisst ihr, wovon ich rede. Seid geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Und in den Versen davor, Jakobus, der bekannte Autor des Jakobusbriefs ist Jakobus, um alle Verwirrung jetzt zu zerstreuen, der Bruder des Herrn übrigens, der sagt in 5 ab Vers 1, nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Dann kommt das, was wir gerade schon mal gehört haben, was ihr jetzt auch lesen könnt. So ein echter Adventstext, ne? Das ist so ein Echo von manchen prophetischen Büchern im Alten Testament, wenn du Amos mal liest, das klingt so fast genauso. Und Jakobus ist hier messerscharf und spricht in Situationen hinein von sozialer Ungerechtigkeit in seinem Umfeld, offensichtlich auch in der Gemeinde, an die er schreibt. Sagt, da sind Arbeiter, die ihren Lohn nicht kriegen, Erntearbeiter, Tagelöhner. Geh nach Südeuropa in die landwirtschaftlichen Betriebe, wo Nordafrikaner in der Ernte arbeiten als Illegale und ab und zu werden die mal alle abgeschoben, das erübrigt dann auch die Auszahlung des Lohnes. Das ist nicht 2000 Jahre alt, dieser Text, aber die Realität, die er beschreibt, ist sehr aktuell. Spricht in Versen 1 bis 6 hier die Reichen direkt an und schwenkt dann und der Trost, die Ermutigung zur Geduld, es richtet sich dann in erster Linie an die Armen. Und ich will in diese Lohnthematik gar nicht weiter im Detail reingehen, aber das knüpft eigentlich an das an, was ich vorhin gesagt habe. Die Botschaft von der Wiederkunft Christi ist eine gute Nachricht, vor allem für die und weckt eine Sehnsucht, vor allem bei denen, die unter der Ungerechtigkeit leiden, die unter der Not dieser Welt leiden. Wie gesagt, wenn du es dir gut eingerichtet hast, hast du diesen Druck nicht. Denkst du, nee, das kann ruhig noch eine Weile so weitergehen. Aber für diejenigen, die Verfolgung leiden, Christen in Arbeitslagern in Nordkorea, Gläubige in Pakistan, die Ärger hatten vielleicht mit einem Nachbarn wegen irgendwas, Gartenzaun, Streitigkeiten und der verleumdet sie dann, sie hätten den Propheten beleidigt und sie landen in der Todeszelle. Diejenigen, die Unterdrückung leiden, die um ihren Lohn gebracht werden für ihre Arbeit. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, aktuell, sagt die Internationale Arbeitsorganisation, gibt es 40 Millionen Sklaven auf der Welt. In der Zeitung steht dann meistens in sklavenähnlichen Umständen oder so, weil man es nicht wahrhaben will, dass das reale Sklaverei ist heute. Man dachte, das war irgendwas aus Onkel Toms Hütte oder irgendwelchen früheren Zeiten, aber es ist sehr real. Und zum Teil baut unser Wohlstand darauf auf, wenn du guckst, wo das T-Shirt für 3 Euro herkommt und so weiter. Jesus sagt, selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und wir haben manchmal so eine Tendenz, wenn wir in bestimmten christlichen Kreisen aufgewachsen sind, dass wir sofort die fromme Chiffre da hören. Also Gerechtigkeit, da geht es ja um die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben und so weiter. Und das ist Jesu Gerechtigkeit, wie heißt das, ist mir Schmuck und Ehrenkleid. Ne? Das ist wunderbar und das ist ein Teil davon. Aber ich glaube, es geht tiefer. Und wenn du die Seligpreisung bei Lukas liest, merkst du, da heißt es eben nicht nur, selig sind die geistlich Armen, sondern er sagt, selig sind die Armen. Selig sind die, die jetzt Not leiden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die, die jetzt hungern, denn sie werden satt werden. Und dann Lukas dreht das dann um, oder Jesus zitiert bei Lukas, aber wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern und so weiter. Das ist so ein Echo, was wir hier bei Jakobus finden. Jesus wird kommen und das ist nochmal, das ist nicht nur eine theologische Aussage, das ist auch nicht nur ein Worship-Event. Und es ist wunderbar, wenn wir ihm begegnen werden. Und ich streiche nichts durch von dem, was ich eben gesagt habe. Aber das ist auch der Moment, wo er die Gerechtigkeit wiederherstellt. Und das, was jetzt, ja, wir hören das Wort Gericht und mögen das vielleicht nicht. Er wird das richten, was krumm ist in dieser Welt. Neu ausrichten nach seinem Willen und nach seiner absoluten und vollkommenen Gerechtigkeit. Und er wird den Schrei der Unterdrückten hören. Und er wird sie trösten. Und er wird die Gefangenen aus dem Gefängnis lassen. Wie heißt es das? Psalm 68, glaube ich. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. Der die Einsamen nach Hause führt. Und dann geht es weiter, aber die Gottlosen lässt er bleiben im dürren Lande. Das ist diese Aussicht auf das Gericht, von der auch hier die Rede ist. Und ich knüpfe nochmal an meinen ersten Punkt an. Wenn wir diese Sehnsucht nicht haben, dann liegt es vielleicht zum Teil eben auch einfach daran, dass uns so gut geht, dass wir so satt sind. Und ich pauschalisiere jetzt, vielleicht geht es dir anders. Aber ich glaube, für viele von uns in unserem westlichen Kontext trifft das zu, dass die Sehnsucht eben nicht so groß ist. Und Jesus sagt in Johannes 14, habe ich euch nicht gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, siehe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Er bereitet eine Wohnung für dich vor. Wenn du obdachlos bist, oder wenn du in einem Flüchtlingslager wohnst, hast du wieder Bilder gesehen von dem Camp, was sie jetzt nach dem Brand in Moria auf Lesbos gebaut haben. Das sind Zelte, die direkt am Wasser stehen. Jetzt kommen die Winterstürme in der Ägäis. Man soll jetzt ein neues Camp gebaut werden, das soll dann September nächstes Jahr fertig sein. So lange sitzen die Leute im Schlamm. Dann hörst du so eine Botschaft anders. Wenn du sagst, wieso, wir haben doch gerade gebaut, bevor wir aus der Wohnung raus sind, jetzt ein eigenes Haus haben. Was ist denn das für eine Wohnung? Ja, also Jesus lädt uns ein. Er lädt die ein, die Not leiden, und er lädt die ein, die sich mit ihnen eins machen. Die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das können auch die sein, denen es selber gut geht. Ich habe das gemerkt in den letzten Jahren, wo ich häufiger in Flüchtlingslagern unterwegs war, wie ich angefangen habe zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit. Vorher war ich, dachte ich eher so das Gefühl, doch, Leben läuft ja und die Welt ist nicht perfekt, aber Jesus kommt halt irgendwann. Und solange habe ich auch nichts zu leiden eigentlich. Das habe ich so nie formuliert. Und plötzlich merkst du, da ist ein Schmerz. Du denkst, Jesus, das kann doch nicht so bleiben. Und ich glaube, das ist die Botschaft für die von uns, die satt sind. Ich will niemanden vereinnahmen. Aber dass wir schauen, es gibt Punkte, wo wir umkehren müssen. Ja, wo ich merke, mir sind meine Geschwister egal gewesen, mir sind Menschen in Not egal gewesen, dass ich das vor Jesus bringe. Und auch, und das ist der andere Teil, dass ich Gottes Anliegen auf mein Herz nehme. Ich sage, ja Jesus, wenn es dir so ein Anliegen ist, wenn es dir das Herz, wie diesem Hosanna-Lied von Hillsong ist das, glaube ich. Ne? Break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht, Herr. Und dass wir anfangen zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit. Und uns zu sehnen danach, dass der Herr wiederkommt, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und dann sagt uns Jakobus, und das sagt er uns allen, egal wo wir stehen, egal was unsere Lebenssituation ist, seid auch ihr geduldig, Vers 8. Stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also die Einladung, unsere Herzen zu stärken, uns festmachen zu lassen in ihm, unser Vertrauen in ihn zu gründen, das ist die Basis für uns alle, egal ob wir reich sind oder arm. Und dann die Aufforderung, seufzt nicht. Und hier geht es um das Wiedereinander. Ich ziehe es ein bisschen weiter. Seufzt nicht, verzweifelt nicht über die Situation, wie sie ist. Über deine eigene Schuld. Sollst du nicht verzweifeln. Auch wenn du merkst, mir sind die Armen völlig egal. Verzweifle nicht an der Stelle, sondern geh damit zu Jesus. Oder wenn es andere Sachen sind, wo du merkst, ich bin kalt in meinem Herzen, ich bin fern von Gott. Verzweifle nicht, sondern komm zu ihm. Er will dein Herz warm machen. Er wird dir sogar, wenn du das erste Mal kommst, ein neues Herz geben. Verzweifle auch nicht über deine eigene Not, da wo es dir schlecht geht. Und mir ist es völlig klar, ich kann schnell sagen, wir sind hier reich. Ja, wenn du in Deutschland Hartz IV bekommst, bist du in den Top 13% der Verdiener weltweit. Aber das heißt nicht, dass es in Deutschland keine Not gibt. Das ist mir völlig klar. Aber verzweifle nicht über deiner Not. Komm damit zu ihm. Und verzweifle nicht über die Not in dieser Welt. Die kann einen ja auch erdrücken, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann liegt man irgendwann auf dem Rücken und macht gar nichts mehr. Denn seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung und die Erlösung der anderen naht. Er kommt. Er wird es wieder aufrichten. Und seufzt nicht, das ist das, was er hier eigentlich sagt, wiedereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Da geht es um Ungerechtigkeit auf der persönlichen Ebene, wo ich bitter werde gegen andere. Vielleicht gegen Geschwister, gegen Nachbarn, gegen Kollegen. Es gibt Situationen natürlich, wo man da eine Not hat mit jemandem. Aber wiederum, bleibt da nicht stehen. Gottes Wort sagt uns, wir sollen keine bittere Wurzel aufwachsen lassen. Ja, das Bild ist, glaube ich, recht sprechend. Also wie so ein Rankengewächs, was irgendwann alles zuwuchert, wenn du es lässt. Ja, die Gartenbesitzer wissen, wovon ich rede. Aber auch die, die in Beziehung sind, wissen, wovon ich rede. Wenn du da einen Groll hast gegen jemand und du lässt das unbehandelt, dann schlingt das irgendwann dein Herz ein. So wie diese Ackerwinde oder wie das Zeug heißt da in meinen Rosen. Ne? Lass keine bittere Wurzeln aufwachsen. Da, wo Vergebung nötig ist, da such Vergebung. Er kommt. Und dann will ich nicht vor ihm stehen. Und da ist tatsächlich auch die Aussicht auf den Richter, der mich fragt, wie gehst du mit deinem Bruder, wie gehst du mit deiner Schwester um? Was trägst du da in deinem Herzen? Und wiederum, damit können wir zu ihm kommen. Und so eine Negativaufforderung, seufzt nicht, drehe ich immer gerne positiv um. Was sollen wir denn dann tun? Ja, weil wir bleiben nicht da stehen. Sagen, okay, ich sage ja nichts, weil ich soll ja nichts sagen. Aber in mir brodelt es, ja, wie wenn du einen Deckel auf den Kochtopf tust und volle Pulle aufdrehst, das geht nicht gut auf Dauer. Ja, was sollen wir positiv tun? Such die Gemeinschaft. Such das Miteinander. Such auch Versöhnung, wo das nötig ist. Ja, Vergebung ist ein Schritt, den kannst du alleine gehen. Versöhnung, da brauchst du dann zwingend den anderen. Wenn die nicht mitmachen will, dann kommt es da auch nicht weiter, aber du kannst trotzdem Vergebung aussprechen. Und such Gerechtigkeit. Nochmal. Das fängt ja im Persönlichen an und geht auch in globale Bezüge rein. Und dann wird dieses geduldig Warten sehr aktiv. Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn, könnte man ja so sich anhören. Irgendwann kommt Jesus und macht alles gut und solange sitzt du dich aufs Sofa und kannst dir, keine Ahnung, ein paar christliche Videos reinziehen oder so, machst du keinen Quatsch und irgendwann kommt er dann und räumt auf. Das ist sicherlich nicht das, wozu wir aufgefordert sind. Also ein passives Geduldigsein. Sondern in der Geduld können wir aktiv sein. Können wir zum Beispiel unsere Beziehung in Ordnung bringen. Und ich habe den Rücken frei dabei, weil ich weiß, ich bin letztlich nicht der, der alles klar machen muss. Jesus kommt, um alles auszurichten. Auch die Ungerechtigkeit, die hier ungelöst bleibt. Ja, und ich kann auch aktiv sein für Menschen in Not. Ich kann aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Ich kann mich denen zuwenden, die am Rand sind. Und nochmal, ich muss nicht den Druck haben, dass ich das alles reparieren muss. Da kann ich dran verzweifeln. Vieles, was wir, ich bin 5 Jahre jetzt in der Flüchtlingsarbeit in Griechenland aktiv, vieles, was wir aufgebaut haben, wurde dann durch die nächste politische Entscheidung wieder wie mit dem Bulldozer abgeräumt. Wenn du da nur auf deine eigenen menschlichen Fähigkeiten vertraust, dann kannst du da verzweifeln. Ich staune über und ich danke Gott für meine Kollegen da, die vor Ort sind, die Jesus nicht kennen und trotzdem mit einer Treue und Liebe weitermachen, trotz aller Frustration. Aber wenn wir wissen, Jesus kommt, er wird Gerechtigkeit herstellen, dann macht mich das bereit, jetzt auch für Gerechtigkeit aufzustehen. Jetzt auch in Beziehungen zu investieren. Auch wenn ich weiß, da wird sich nicht alles lösen lassen in dieser Zeit. Also weil er kommt und Gerechtigkeit herstellt, trete ich jetzt ein für Gerechtigkeit. Weil er kommt und die vollkommene Liebe herstellt, den vollkommenen Trost, jede Träne abwischen wird, deshalb kann ich jetzt die trösten, die weinen. Deshalb kann ich ihm so entgegengehen. Und so seid auch ihr, liebe Brüder und Schwestern, geduldig bis zum Kommen des Herrn. Das Kommen des Herrn ist nahe. Und Jesus, wir preisen dich, dass du dieser wunderbare Herr bist, dass du der gerechte Richter bist, dass du der bist, der Gerechtigkeit wiederherstellst und dass du unser liebender Freund bist, der uns entgegenspringt. Und wir wollen uns bereit machen für die Begegnung mit dir. Und wir wollen dir hinlegen, was in unserem Herzen ist, was dich nicht freut, was dich nicht ehrt, was dich nicht sucht. Wir wollen das hinlegen, wo wir gleichgültig sind, wenn es um dein Kommen geht, aber auch da, wo wir gleichgültig sind, wenn es um die Not unseres Bruders, unserer Schwester geht. Wir beten, dass du unsere Herzen erfüllst mit deinem Geist, mit deinem Feuer, mit deiner Leidenschaft. Und dass du uns eine Sehnsucht gibst nach deinem Kommen. Und dann auch diese Geduld, von der Jakobus spricht, die Schritte zu gehen, die wir jetzt gehen sollen.